Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Ja, moin und herzlich willkommen. Da ist sie auch schon wieder, die Folge Nummer 209 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute auch wieder bei YouTube. Man kann das alles angucken hier. Wir freuen uns über jeden, der hört, über jeden und jede, die schaut. Das macht großartig viel Spaß für euch. Netfonds Versicherungstalk, das ist also der Versicherungspodcast des großen Dienstleisters der Plattform mit Vorständen, die aus der Branche kommen, die sich dort auskennen. Da fühlt man sich zu Hause, da hat man Spaß mitzumachen. Und heute habe ich auch wieder ein fantastisches Programm für euch. Es ist schon wieder ein Quartal rum und wir haben ja gesagt, einmal im Quartal wollen wir so ein bisschen über Juristisches reden. Und da hat sich ja in den letzten Ausgaben immer bewährt, Sarah Lemke dazu zu holen, unsere Syndikus-Anwältin von Netfonds. Und das hat sie auch dieses Mal wieder getan. Wir haben wieder spannende Themen für euch, wo wir eben aus der juristischen Brille auf euer Geschäft gucken und ein paar Tipps bereit haben, worauf man achten sollte und wie dort das ein oder andere vielleicht zu laufen hat, wo man das im Alltagsgeschäft schon mal ein wenig übersieht. Das gibt es gleich. Denn jetzt kommen sie, die News der Woche, genau. So, und die erste Nachricht ist, ein Baby erhält 1 Million Schmerzensgeld. Das viele von euch haben ja Ärzte oder ärztliche Versorgungseinrichtungen, Praxen, Krankenhäuser und so in der Mandantschaft. Da wird euch ein spektakulärer Fall aus Gütersloh bestimmt interessieren, denn das Versicherungsjournal, bei der Gelegenheit liebe Grüße an Mirko Wenig, hat berichtet, dass das Landgericht Göttingen in einem Urteil vom 14. August 2025 erstmals einem Patienten ein Schmerzensgeld in Höhe von 1 Million Euro zugesprochen hat. Das ist eben genau dieses Baby, ein Säugling. Es ging in dem Fall nämlich um mehrfache Behandlungsfehler im Zuge der Entbindung. Und im Ergebnis ist das Neugeborene mit schwersten körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen zur Welt gekommen. Ein schmerzhafter Fall, wo einem sich so ein bisschen die Nackenhaare aufstellen. Aber aus Sicht aus unserer Branche ist es eben, wird spannend zu sein, ob das jetzt einfach mal eine einmalige Ausnahme ist, die keinen weiteren Einfluss auf zukünftige Versicherungsbedingungen, Versicherungshöhen, Prämien und dergleichen mehr hat. Oder ob sich auf dem Markt was tut, die Geburtshilfe als solches ist hier ein Feld, jeder, der Hebammen in seiner Mandantschaft hat, weiß, wovon ich rede, ein Feld, das bereits in der Vergangenheit aufgefallen ist durch exorbitant gestiegene Prämien. Und also da Augen und Ohren aufhalten. Wir machen es für euch natürlich auch. Und wenn es da irgendetwas Neues gibt, eine Marktbewegung, dann sind wir wieder für euch da und melden das von dieser Stelle. So, die zweite Meldung für heute. Selbstständige sorgen vor, sind sich aber oft unsicher. Das bekannte IFO-Institut hat eine Umfrage getätigt. Darüber berichtet Pfefferminzia. Liebe Grüße an Andreas Harms. Und zwar unter Solo-, Selbstständigen und Kleinstunternehmern. Und dazu muss man ja wissen, zu den Untoten von politischen Themen, die unsere Branche betreffen, gehört ja das Thema Rentenversicherungspflicht für Selbstständige. Ich habe es extra mal recherchiert für euch. Bereits 2012 hat die damalige Bundesarbeitsministerin, Achtung, Ursula von der Leyen war das damals, dieses Thema auf die Tagesordnung schon gesetzt und hat das erstmals zur Sprache gebracht. Dann kam Andrea Nahles von der SPD, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema seit 2018, denn da stand es erstmalig im Koalitionsvertrag, damals noch unter Frau Merkel. Dann bei der Ampel stand es auch im Koalitionsvertrag und jetzt eben schon wieder, so richtig passiert ist noch nichts. Und wir werden das natürlich verfolgen, ob die Regierung unter Bundeskanzler Merz dort irgendwas macht oder nicht. So, diese Umfrage, wie gesagt, die wurde jetzt im Sommer durchgeführt, im Juli ist also ganz aktuell und 46% der Befragten nutzen bereits Altersvorsorgeoptionen. Allerdings glaubt ein Drittel, und zwar von allen, nicht von den 46%, ein Drittel, dass die Bemühungen nicht reichen und 22% sind sich unsicher. Also, die machen offenbar irgendetwas im Bereich Altersvorsorge, aber sie wissen nicht so genau, was das reicht. Die brauchen dringend eine Vermittlerin, ein Vermittler, Beraterin, Berater, die dorthin kommen und sagen, pass mal auf, ich nehme dich an die Hand und wir beide gehen gemeinsam über die Straße der Altersversorgung und ich sage euch oder sage dir, was zu tun ist, was du brauchst und wir rechnen das mal in aller Ruhe durch. Also da gibt es viel zu tun. Über die Hälfte der Solo-Selbstständigen Kleinstunternehmen ist sich nicht sicher, dass die Altersvorsorge reicht. Es sind übrigens nur 3%, die gar nichts machen. Das ist ja auch mal sehr schön zu lesen und zu hören, dass es doch offenbar inzwischen ein breites Verständnis gibt für die Notwendigkeit, überhaupt was zu machen. Aber wie dem auch sei, der Markt ist groß, es gibt viel zu tun und wir wünschen euch viel Erfolg dabei. So, und die dritte und letzte Meldung für heute ist eigentlich aus unserer Sicht von Netfonds natürlich die schönste, denn wir berichten jetzt mal in eigener Sache, denn wir sind Dritter geworden in der Cash-Rangliste, in der aktuellen für das Jahr 2025. Da gibt es eine Rangliste der Maklerpools und wir halten diese Rangliste für die beste, also nicht, weil wir gut abgeschnitten haben, sondern weil sie einfach vernünftig vergleicht. Und zwar deswegen, weil diese Rangliste nämlich sich nicht auf den Gesamtumsatz bezieht, sondern auf den Rohertrag der Maklerpools für das Geschäftsjahr 2024. Das ist also Rohertrag, der Umsatz, den wir machen, abzüglich das, was wir an die Vermittler und also an euch wieder ausschütten. Und für alle Nicht-BWLer so wie mich, ich muss das auch nachschlagen, es ist noch nicht der Gewinn unserer AG, denn von dem Rohertrag, da müssen wir noch ein bisschen was bezahlen. Die Betriebskosten zum Beispiel, Steuern und all sowas. Und erst wenn das alles bezahlt ist, dann reden wir von Gewinn. Aber ohne Rohertrag gibt es eben keinen Gewinn. Und wenn der schön hoch ist, dann ist das schon mal auf alle Fälle eine gute Sache. So, und diese Kennzahl Rohertrag bietet nämlich eine höhere Vergleichbarkeit zwischen Pools, die alle unterschiedlich strukturierte Geschäftsmodelle haben. Die einen machen nur Versicherungen oder wir machen 360 Grad, manche machen so ein bisschen was dazwischen. Das ist und haben andere Geschäftsschwerpunkte, ist dann nicht eigentlich nicht ganz fair, wenn man dann nur nach Umsatz geht oder so, aber wie viel Ertrag man erzielt, das ist schon eine coole Sache. So, und diese Daten, die stammen darüber hinaus auch aus verlässlichen Quellen, wie zum Beispiel Abschlüssen oder Bestätigungen durch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Sehr gut. Insgesamt geht es dem Markt ganz gut. Der aggregierte Rohertrag aller gelisteten Pools wuchs in 2024 um 18,9%, während die Provisionseinnahmen lediglich, aber immerhin um 7% stiegen. Und das bedeutet, alle geben sich Mühe, Erlösmodelle zu finden mit stabileren Einnahmequellen. So auch wir. Und jetzt kommt's. Wir konnten unseren Rohertrag nämlich um 23,9% steigern und damit wachsen wir deutlich über Branchendurchschnitt. Und besonders bemerkenswert, mehr als 70% der Erträge sind wiederkehrend. Das ist also ein Zeichen auch für nachhaltige Geschäftsmodelle und eine starke Kundenbindung. Grund genug, euch allen, die ihr uns vertraut und täglich das Vertrauen schenkt, ganz herzlich Dankeschön zu sagen. Wir machen das gerne hier. Wir helfen euch gerne und das nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. Und bei solchen Ergebnissen macht das natürlich doppelt und dreifach Spaß. Also, das waren sie dann auch, die News der Woche heute für den, 27. August 2025. So, und von diesen vielen Nachrichten geht es jetzt weiter Richtung Juristerei. Wir gehen ein Zimmer weiter und rufen auf die sehr geschätzte Sarah Lemke. Und was die für euch an Informationen hat und an Tipps, das hört ihr genau jetzt. So, liebe Leute, und während ich hier im schönen Hamburg Platz nehmen darf, ist aus dem Homeoffice im Speckgürtel von Bremen zugeschaltet unsere sehr geschätzte und hier schon oft dagewesene Sarah Lemke. Hallo Sarah.
Hallo Olli.
Ich freue mich, dass du wieder Lust hast, uns ein bisschen durch den juristischen Dschungel zu führen. Man hat ja immer so ambivalente Gefühle als Laie. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass wir eine Rechtsordnung haben und so weiter, aber es ist eben immer ein unbekanntes Terrain, so ein bisschen Dschungel in der Tat. Und deswegen schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns für heute drei Themen vorgenommen. Wir wollen mal kurz einen Blick werfen nochmal auf den EU AI Act, also alles, was mit KI zusammenhängt. Wir wollen auf den 34k der Gewerbeordnung gucken. Da kommt was auf uns zu, nämlich die Vermittlung von Verbraucherdarlehen. Das wird alles neu geordnet ab 2026. Und zum Schluss hat es noch eine sehr interessante Einlassung der BaFin gegeben zu Nettopolisen, die unsere Freunde von der Honorarberatung vor allen Dingen überwiegend vermitteln. Darüber wollen wir uns unterhalten. Fangen wir an, ganz vorne, EU AI Act. Das ist ja eine Regulierung, die für ganz Europa einen einheitlichen Rechtsrahmen schafft für den Umgang mit KI. Du hast dieses Thema so ein bisschen vorgeschlagen und deswegen gleich mal meine Frage, wo berührt uns das als Vermittlerinnen und Vermittler?
Grundsätzlich ist es, glaube ich, einfach so, dass immer, wenn wir sowas hören wie EU-AI-Act und EU-Verordnung, das hört sich total groß an. Und ich finde, es ist immer noch so ein bisschen so, dass man denkt so, ja, ich bin bestimmt nicht betroffen irgendwie, weil ich mache ja gar nichts mit KI sozusagen irgendwie. Und ich entwickle schon gar keine Software oder was auch immer. Und so ist es halt eigentlich nicht mehr, so ganz grundsätzlich gesagt. Ich glaube, das war schon mit der DSGVO im Grunde genommen so. Hört sich total groß an. Irgendeine EU-Verordnung irgendwie trifft mich bestimmt nicht. Fakt ist aber, mittlerweile ist es so, dass diese EU-Verordnungen, die halt in der Regel unmittelbar anwendbares Recht sind, eigentlich uns alle irgendwie betreffen. Vielleicht dann nicht, wenn es wirklich um den ganz privaten Bereich geht. Und da kommen wir eigentlich schon drauf, warum auch Versicherungsvermittler zum Beispiel betroffen sind, weil sie halt KI im Berufsalltag nutzen. Darum geht es eigentlich. Es geht nicht darum, dass man selber was entwickelt, sondern dass man eben, wie die Verordnung sagt, auch Betreiber sein kann.
Ja klar, jeder hat heute ChatGPT in seiner Hosentasche, auf dem Handy vermutlich runtergeladen oder eine vergleichbare App. Es gibt auch Gemini und Perplexity und wie sie die Dinge alle heißen. Wir haben hier schon mal mit Hülya Akverdi so ein bisschen darüber gesprochen. Da ging es allerdings mehr um den Sicherheitsaspekt, ja, dass ich nicht aus Versehen mir ein Tor aufmache und dann kommt irgendein böser Bube und hackt sich in mein System ein und dann habe ich den Salat. Du bist jetzt ja von der juristischen Seite unterwegs. Was wären denn so deine Anmerkungen, die du den Vermittlerinnen und Vermittlern gerne mit auf den Weg geben würdest?
Also meine erste Anmerkung ist so, KI betrifft uns alle. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der nächste Punkt ist, kein Einsatz von KI ohne ausreichende Schulung. Das heißt nicht, dass man irgendwelche wahnsinnigen Schulungen, die sehr teuer sind, besuchen muss, aber auch Mitarbeitende dürfen KI nicht einsetzen, ohne hinreichend geschult zu sein. Und wenn man tatsächlich beabsichtigt, KI, wie auch immer, zunächst wahrscheinlich mit kleinen Anwendungen im Unternehmen einzusetzen, sollte man auch immer, ich sag mal, so eine Art kleine Guideline schreiben. Ich möchte das gar nicht zu groß spielen. Man kann natürlich auch von Richtlinien sprechen. Das ist natürlich das, was wir im Unternehmen haben. Ich meine, wir haben ein eigenes Team, eine eigene Abteilung, die sich mit Informationssicherheit beschäftigt. Das ist ganz klar, dass wir da groß aufgestellt sind. Aber ich denke, jedes Vermittlerunternehmen sollte das eben auch tun, damit auch einfach klar ist, was kann KI und wie kann KI eingesetzt werden.
Okay, also darüber sich ein bisschen klar zu werden, die Dinge nicht einfach gedankenlos zu nutzen, sondern so ein bisschen zu schauen, welche Dinge muss ich mir auch vielleicht angewöhnen und wo muss ich ein bisschen auf die Sicherheit achten einerseits und auch auf den juristischen Rahmen andererseits, denn diese ganzen Techniken haben ja, wie wir alle wissen, immer zwei Seiten. Man ist ja immer wieder total begeistert, was alles geht, aber so gleichzeitig läuft einem ja immer ein kleiner Schauer den Rücken runter und denkt, Donnerwetter, was alles geht. Und da ein bisschen zu gucken, dass man keine Fehler macht, ist, glaube ich, schon grundsätzlich richtig. Kommen wir zum nächsten Thema, denn der Gesetzgeber hat einen neuen Buchstaben gefunden, und zwar den Buchstaben K und hat sich gedacht, da in der Gewerbeordnung, wir sind doch noch gar nicht so weit. Jetzt gibt es den 34K der Gewerbeordnung und der beschäftigt sich mit der Vermittlung von Verbraucherdarlehen. Das ist ja ein Geschäft, was ganz viele Vermittlerinnen und Vermittler gerne mitnehmen, weil sie sich natürlich sagen, warum sollen die Leute, wenn sie sich mal eben ein neues Auto kaufen zum Beispiel oder sonst irgendwelche Konsumwünsche erfüllen, an ihrer Hausbank wenden oder an irgendeinen windigen Internetunternehmer. Können Sie auch bei mir machen, nehme ich gerne mit das Geschäft. Aber da kommt jetzt Anfang 2026 ein bisschen was auf uns zu. Dann hilf uns doch mal über die Straße, liebe Sarah. Worauf müssen wir in Zukunft jetzt achten?
Ja, also ganz einfach ausgedrückt ist es so, alle die Regeln, die wir schon aus dem 34D-Bereich, 34F-Bereich, 34I-Bereich kennen, sind dann eben auch für den Bereich der einfachen Darlehensvermittlung anwendbar. Einfache Darlehensvermittlung sage ich, weil der 34I der Gewerbeordnung, das ist ja schon die Wohnimmobiliardarlehensvermittlung, sperriges Wort, das gibt es ja bereits. Und man hat jetzt halt eben
Sind
gesagt,
ja auch
naja,
große sind ja auch große Beträge, da muss man auch ein
das
sperriges Wort
stimmt,
haben.
gerade heutzutage.
Ja, genau.
Da hat man halt einfach gesagt, dieselben Anforderungen werden auch an Darlehensvermittler gestellt, wenn es halt eben nicht um Wohnimmobilien geht. Und ich denke, das ist auch richtig. Das heißt, es muss eine Sachkunde nachgewiesen werden und man muss sich dann eben auch in ein Vermittlerregister eintragen lassen. Das Vermittlerregister gibt es ja schon, das ist ja immer dasselbe. Und es wird dann auch Fortbildungspflichten geben.
Okay, gibt es auch sowas wie eine alte Hasenregelung? Ich erinnere mich, als 34D eingeführt wurde, da war ich ja auch noch selber vermittelnd tätig. Da habe ich von einer alten Hasenregelung profitiert, weil ich schon ganz, ganz viele Jahre dabei war und das nachweisen konnte. Gibt es das hier auch oder müssen alle einmal durch die Sachkunde durch?
Sagen wir mal so, nicht wirklich. Es gibt keine sogenannte alte Hasenregelung, dass man sagen könnte, wer heute schon Kredite vermittelt, der darf das dann auch, der muss sich dann eben nur melden. Aber die Sachkunde gilt als gegeben, wenn man einen 34i hat. Was ja eigentlich auch ganz plausibel ist, wenn man sagt halt irgendwie, die Immobilienkredite, die sind ja doch sehr vergleichbar mit anderen Krediten.
Genau, das ist ja eigentlich, unterscheidet sich im Wesentlichen ja nur von der Summe und vielleicht ein paar anderen Details. Gut, also halten wir fest, wer schon 34i hat, muss trotzdem tätig werden, also kann nicht zu Hause die Hände in den Schoß legen, muss eben sich vermutlich bei seiner IHK melden oder so und mal eben fragen, wie es geht. Da wird es einen Online-Ratgeber geben, der einen da durchführt und alle anderen, die sagen, ich möchte ab 2026 auch Verbraucherdarlehen vermitteln, die müssen sich halt erkundigen, wo sie die Sachkunde erwerben können und dann entsprechend dort tätig werden. Wunderbar. Ja, mal gucken, was noch kommt. Ne? Nach K kommt L. Haben wir noch irgendeine Produktgruppe, die noch nicht reguliert ist? Ich gehe davon aus, unsere fleißigen Beamtinnen und Beamten werden da in Zukunft noch irgendwas finden.
Ah, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann noch was im Bereich Krypto. Das erwartet uns dann ja, ich sag mal, auf der Wertpapierinstitutsseite. Wer weiß, vielleicht kommt da irgendwas noch in der Gewerbeordnung. Entweder ein Ausschluss oder ein neuer Buchstabe. Obwohl schon belegt ist.
Ja, wir werden das hier spannend verfolgen und zu gegebener Zeit dich dann wieder hinzuholen, sollte es was Neues geben und um Auskunft bitten. So, drittes Thema für heute war die gute alte BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, meldet sich ja gelegentlich zu Wort und in unterschiedlichster Art und Weise. Häufig betrifft uns das gar nicht so wahnsinnig sehr als Vermittlerinnen und Vermittler, sondern eigentlich gucken die in allererster Linie auf die Anbieter und da kriegen Versicherer schon mal so rechts und links an den Ohren oder die Banken oder so. Aber jetzt hat es vor ein paar Tagen eine bemerkenswerte Stellungnahme gegeben zu den sogenannten Nettopolisen. Also in die Lebensversicherungspolicen, die keine Provisionen beinhalten, sondern die eben netto sind und die über unsere Freunde von der Versicherungsberatung, der Honorarberatung vermittelt werden, die dann eben mit ihrem Kunden ein Honorar vereinbaren. So, dann sag uns auch mal da, was war das Besondere? Warum hast du gesagt, darüber müssen wir eben kurz ein paar Minuten reden?
Es ergibt sich witzigerweise so ein bisschen aus deiner Einleitung. Du hast ja gesagt, eigentlich wendet sich die BaFin immer nur an die Produktgeber. Das hat sie hier auch gemacht, an die Versicherungsgesellschaften und hat gesagt, naja, es ist ja nicht in Ordnung, dass die Kunden zwar darüber aufgeklärt werden im Rahmen der Vermittlung einer Nettopolice, wie die Vergütung erfolgt, aber nicht, was daraus folgt, nämlich, dass die Vergütung unbedingt geschuldet ist, auch wenn der Kunde die Versicherung vorzeitig kündigt, nicht widerruft oder was auch immer. Im Rahmen von Bruttopolicen ist es ja so, dass die Abschlussgebühren gedeckelt sind. Das heißt, auch wenn die müssen verteilt werden auf 5 Jahre. Das heißt, wenn der Kunde vorzeitig aussteigt, was mal passieren kann, was wahrscheinlich sogar häufiger vorkommt als gewollt, dann schuldet er eben nicht die ganze Abschlussvergütung. Im Rahmen der Nettopolicen ist das eben anders. Und die Versicherer haben gesagt, naja, also da müssen wir ja nicht drüber aufklären, das müssen ja die Vermittler machen. So kommen wir sozusagen zum Thema. Und ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, darüber müssen eben die Vermittler aufklären.
Ja, aber wie gesagt, ich habe das jetzt so rausgelesen, dass die BaFin gesagt hat, nee, ihr Versicherer, ihr könnt diese Pflicht nicht auf die Vermittler alleine abschieben, sondern ihr müsst auch selber informieren. Das heißt, kommt da in Zukunft dann vielleicht nochmal ein zusätzliches Blatt mit dem Logo des Versicherers drauf, wo der nochmal schreibt, wir wollen übrigens auch nochmal darauf hinweisen, die Dinge liegen so und so und so. Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Was glaubst du, was kommt da jetzt?
Also ich glaube nicht, dass ein zusätzliches Blatt kommt, weil ich nicht glaube, dass man das, ich sag mal, so präsent kommunizieren wollen wird. Ich sag mal, wenn eine Vergütung etwas ungünstiger sein könnte als eine andere, dann stößt man in der Regel den Verbraucher nicht mit der Nase darauf. Aber es wird mit Sicherheit darüber informiert werden. Aber trotzdem ist immer noch der Vermittler derjenige, der am Kunden ist. Das ist ganz einfach so. Und das soll ja auch so bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass es noch ein kleines Feld gibt. So, ich habe zur Kenntnis genommen das, aber mit Sicherheit kein Extrablatt. Das Schönste ist natürlich auch, es kommt gar nicht erst zu einer vorzeitigen Kündigung.
Ja, das ist natürlich immer das Beste. Also nun wissen wir, dass Lebensläufe auch mal dynamisch sind und da natürlich Wechselfälle passieren können. Insofern muss man diesem Fall, dass auch ein Kunde mal sagt, ich kann leider im Moment nicht fortführen oder ich habe es mir komplett anders überlegt, weil mein Leben völlig anders läuft und er muss tatsächlich oder will kündigen, dann muss er logischerweise über die Konsequenzen auch aufgeklärt werden im Vorfeld. Das ist schon so. Ich fand auch noch mal interessant, dass die BaFin gesagt hat, sie sieht eine mangelnde Aufklärung über die Unterschiede zwischen Brutto- und Nettopolicen. Auch das fand ich ja bemerkenswert, weil die ganz großen Fans der Honorarberatung tragen ja genau das immer vor sich her, wie die Monstranz in der Kirche, dass sie eben sagen, ja, hier die Nettopolicen sind ja total viel besser. Und dann aber gleichzeitig sagt die BaFin, ja, aber so richtig reden scheint die ja offensichtlich nicht darüber. Fand ich einen interessanten Aspekt.
Ja, ich kenne das ehrlich gesagt aus dem Anwaltsbereich. Da plaudere ich immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Da gibt es ja auch einmal die gesetzliche Vergütung und dann kann natürlich ein Anwalt eben auch ein Stundenhonorar vereinbaren und das kann er so hoch ansetzen, wie er möchte. Und der Anwalt wird das auch nur tun, dass er sagt, hier, ich verlange ein Stundenhonorar in Höhe von meinetwegen 200 € oder 400 € die Stunde. Er wird den Kunden aber nicht unbedingt mit der Nase draufstoßen, dass im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung nur die gesetzlichen Gebühren erstattet werden und dass der Kunde, selbst wenn er den Rechtsstreit zu 100% gewinnt, eventuell auf mehreren tausend Euro Anwaltskosten sitzen bleibt.
Naja,
Das habe ich leider
ja.
schon erlebt und das ist, glaube ich, vergleichbar mit diesem Fall. Man
Ja.
stellt halt das Positive heraus. Siehst du, ganz transparent. Wenn du nicht oft anrufst, kostet es dich auch nicht viel.
Ja, das stimmt. Das in der Tat. Und ja, wir haben, aber da hast du uns natürlich den Ball jetzt auf den Elfmeterpunkt gelegt. Denn jetzt kann ich ja sagen: Guck mal, liebe Leute, 400 € kostet eine gute Rechtsanwaltsstunde. Wir haben jetzt eine knappe Viertelstunde mit Sarah gesprochen. Das macht den Gegenwert von roundabout 100 € nur alleine durchs Hören dieses Podcasts. Das finde ich doch super. Liebe Sarah, es hat wieder großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du wieder für uns da warst und dir die Zeit genommen hast. Alles Gute, toi, 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 ja, und ich hoffe, bis ganz bald mal.
Vielen Dank, Olli. Dir auch noch einen schönen Tag.
Ja, wunderbar. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 209 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank mal wieder an dich, Sarah. Das war großartig, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns alsbald an dieser Stelle wiedersehen und wieder die neuesten Informationen an euch weitergeben können. Vielen Dank an euch alle fürs Streamen und Zuschauen. Die nächste Folge gibt es dann, Blick auf den Kalender, am 3. September in einer Woche bereits, 2025. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken wie immer gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, euer Olli.